And I say that
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet.
And I say that you are fake news.
3, 2, 1, 0.
True tension.
Eine Stadt, die mit einer tadellosen Reputation glänzt. Eine Stadt, in der die Einwohner einen willkommen heißen. Eine Stadt, in der die Einwohner aufeinander aufpassen. Eine Stadt, in der die Einwohner sich sicher fühlen. Doch um genau diese Sicherheit fühlen sie sich im Februar 2015 beraubt. Ein Facebook-Post macht die Runde. In diesem Post enthalten ist das Bild einer 16-Jährigen, die von ihrer Familie schmerzlich vermisst wird. Bitte teilen. 16-Jährige vermisst. Falls jemand etwas gesehen oder Hinweise zu dem Verschwinden hat, dann bitte privat melden. Ist sie weggelaufen? Hatte sie einen Unfall? Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Doch die Antwort, auf die Ermittler stoßen werden, hätten sie sich niemals im Leben zu fragen gewagt. Eine Antwort, die grausamer ist als alles, was sie sich hätten vorstellen können. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem nicht mehr ganz so neuen True Crime Podcast. Mein Name ist Max und zusammen werden wir heute die 14. Folge starten. Ihr wisst ja bestimmt, was man über die Zahl 13 so sagt, und in meinem Fall stimmt das auch definitiv, denn irgendwie will mir die 13. Folge nicht so richtig gelingen. Letzte Woche, als ich sie einsprechen wollte, war meine Stimme auf einmal weg und dann in den letzten Tagen empfand ich die Ausarbeitung irgendwie nicht mehr als so richtig spannend. Auch nach dem 5. Mal Einsprechen bin ich einfach nicht zufrieden damit und ich werde auf gar keinen Fall irgendwas hochladen, was ich selbst nicht gut finde. Daher werde ich die 13. Folge nochmal unter die Lupe nehmen und dann hoffentlich in den nächsten Tagen hochladen. In der Zwischenzeit habe ich mir gedacht, um nicht ganz in der Versenkung zu verschwinden, werde ich heute einfach schon mal die 14. Folge hochladen. Dafür verlassen wir heute mal die Staaten und begeben uns nach England zurück in das Jahr 2015. Die aufstrebende Stadt Bristol mit ihren knapp 500.000 Einwohnern gilt als eine der beliebtesten Städte Englands. Schwere Verbrechen sind hier eher eine Seltenheit, weshalb auch die folgende Vermisstenmeldung, die Darren bei der Polizei aufgibt, nicht besonders ernst genommen wird.
Ladies and gentlemen, the police, how can I help? It appears my daughter's gone missing. No one has seen her, no?
No. We phoned around the family, all her friends have contacted us and asking where she is and none of them know.
What's her name?
Rebecca Watts.
Die 16-jährige Rebecca Watts, kurz Becky, scheint spurlos verschwunden zu sein. Sie wurde 3 Tage zuvor am Dienstagabend von ihrer Stiefmutter bei ihnen zu Hause gesehen. Am Mittwoch war sie dann den gesamten Tag mit Freunden unterwegs und hat daraufhin bei einer Freundin geschlafen. Am Donnerstag wollte sie dann eigentlich wieder nach Hause kommen. Doch ihre Stiefmutter Anje wartet vergeblich auf Becky. Sie versucht sie auf ihrem Handy zu erreichen, hat aber immer nur die Mailbox dran. Schon etwas beunruhigt versucht sie sich einzureden, dass sie sicherlich noch bei Freunden sei. Das kann in den Ferien ja schon mal vorkommen. Wenn sie gewusst hätte, dass sich ihre Freunde ebenfalls Sorgen machen, weil die 16-Jährige weder auf WhatsApp noch auf Facebook-Nachrichten antwortet, hätte sie sicherlich anders reagiert. Das wird ihr erst klar, als Beckys Freunde am Freitag vor ihrer Tür stehen und fragen, ob es Becky gut geht. Sie sind fest davon ausgegangen, dass Becky zu Hause sein muss und ihr Handy einfach noch nicht funktioniert. Normalerweise antwortet sie immer binnen weniger Minuten. Das ist der Zeitpunkt, in dem in Anje der Panikmodus aktiviert wird. Sie schickt die Freundinnen hoch in Beckys Zimmer, in der Hoffnung, ihnen würde irgendwas auffallen. Tatsächlich bemerken die Freundinnen, dass neben ihrem Handy auch ihr Tablet und ihr Notebook fehlen. Sie ruft ihren Mann auf Arbeit an und informiert ihn über die neuesten Entwicklungen, der daraufhin auch sofort nach Hause kommt und die Polizei ruft. Wie gesagt, scheint die Polizei zu glauben, dass Becky einfach wie für Teenager üblich mal ein paar Tage abtauchen möchte und dann wieder vor der Tür steht. Tagtäglich haben sie Ermittler mit zig vermissten Fällen zu tun, die in 99% der Fälle schnell wieder aufgeklärt werden können. Nachdem die Ermittler 1,5 Stunden später bei Beckys Eltern eintreffen, versuchen die Eltern klarzustellen, dass Becky nicht der Typ dafür sei, der einfach wegläuft. Sie ist weder eine Partygängerin, noch pflegt sie irgendeinen schlechten Umgang. Auch zu ihrer Familie hat sie ein gutes Verhältnis. Anje und Darren sind zusammengekommen, als Becky gerade 2 Jahre alt war. Für Becky ist Anje wie ihre leibliche Mutter und sie versteht sich auch sehr gut mit ihr. Anje bringt ihren Sohn Nathan mit in die Beziehung, der 10 Jahre älter ist als Becky. Zu ihrer großen Überraschung ist Becky so fasziniert von ihrem Stiefbruder, dass ihr erstes deutliches Wort, was sie gesprochen hat, Nathan ist. Sie hat auch noch einen leiblichen Bruder, der in den ersten Jahren ihres Lebens auch noch mit ihr unter einem Dach lebt, bis er sich dazu entschließt, zu seiner und Beckys leiblichen Mutter Tanja zu ziehen, mit der Becky kaum Kontakt hat. In ihrer Jugend hat es Becky dann gar nicht mehr so leicht, denn sie wird auf der Schule von allen Seiten gemobbt und es vergeht kein Tag, an dem sie nicht weinend nach Hause kommt. Vor allem ihr Gewicht macht sie immer wieder zur Zielscheibe, bis sie es nicht mehr aushält und sich vornimmt, abzunehmen. Viel abzunehmen. Ihre Stiefmutter Anje möchte sie bei ihrem Vorhaben unterstützen und kauft ihr spezielle Diätprodukte, damit Becky ihr Ziel leichter erreichen kann. Doch Becky zieht es vor, stattdessen einfach weniger zu essen. Immer wieder lässt sie ihren Teller fast unangerührt zurück, bis sie ihr Ziel nicht nur erreicht hat, sondern auch weit darüber hinausschießt. Mit 12 Jahren war sie dann so dünn, dass ihr ein Aufenthalt im Krankenhaus nicht länger erspart blieb. Dort diagnostizierte man bei ihr Anorexie. Das bedeutet, dass sie unter ständiger Appetitlosigkeit leidet und auch ihr Hungergefühl stark eingeschränkt ist. Mit 13 war sie zwar physisch wieder vollständig im grünen Bereich, jedoch hatte ihre Psyche noch immer unter den Mobbingattacken ihrer Mitschüler zu kämpfen. Dann wurde auch noch bei ihrer Stiefmutter MS, also Multiple Sklerose, diagnostiziert, was die gesamte Familie nur noch vor mehr Herausforderungen stellt. Becky hat immer wieder mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen. Das Einzige, was über diese Phasen hinweghilft, sind ihre Freunde. Davon hat sie zwar nicht viele, aber dafür bedeuten ihr die wenigen umso mehr. Aufgrund ihrer Vergangenheit ist es auch denkbar, dass Becky einfach weggelaufen ist oder einen Nervenzusammenbruch hatte. Manche vermuten auch noch weitaus Schlimmeres. Ihre Eltern erstellen eine Facebook-Seite, um auf ihr Verschwinden aufmerksam zu machen. Der Hashtag FindBecky wird innerhalb kürzester Zeit über 2 Millionen Mal gesehen und auch die landesweiten Medien berichten über ihr Verschwinden. 100 Polizisten und nochmal 100 Freiwillige suchen ohne Unterlass nach der 16-Jährigen. Sämtliche Wälder, Seen und Flüsse werden erkundet, doch nirgends lässt sich auch nur die kleinste Spur von Becky finden. Der einzige Hinweis kommt von Nathans Freundin Shauna. Sie sagt, dass sie Becky am Tag ihres Verschwindens zwar nicht gesehen, aber auf jeden Fall im Haus gehört hat. Das würde bedeuten, dass Becky auf jeden Fall erstmal nach Hause gegangen und erst danach verschwunden ist. Da es keine weiteren Hinweise auf ihr Verschwinden gibt, fangen die Ermittler damit an, Freunde und Familie von Becky zu befragen. Nicht, weil sie irgendjemanden davon verdächtigen, sondern weil sie sich einfach ein besseres Bild von Becky verschaffen wollen. Zum Beispiel, wie sie sich in den Tagen vor ihrem Verschwinden verhalten hat. Ob sie sonst irgendwelche Probleme hatte oder es vielleicht Personen in ihrem Umkreis gab, die ihr irgendwas antun wollten. Und wie ihr wisst, hat die Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, dass es Fälle gibt, in denen die Eltern selbst in das Verschwinden ihrer Kinder involviert waren. Ganz egal, wie bestürzt sie sich vor der Kamera gezeigt haben. Dabei befragen sie auch Beckys Stiefbruder Nathan sowie seine Freundin Shauna. Ich spiele euch jetzt mal einen kurzen Ausschnitt von Shaunas Befragung vor.
Do you have any knowledge of that?
Not to my knowledge, I wouldn't know now.
No. Has Nathan had any sort of concerns about speaking to us?
Not that he's told me now.
No.
If he does, I wouldn't know then.
Wie ihr vielleicht gehört habt, ist sie währenddessen immer wieder am Lachen, so als ob sie das alles gar nicht ernst nehmen würde. Die Ermittler fragen sich, ob das ihrer Nervosität geschuldet ist oder sie vielleicht gar nicht so unglücklich über das Verschwinden von Becky war. Ihr Verhalten ist auf jeden Fall seltsam. Als nächstes untersuchen Forensiker das Haus der Familie und was sie dort finden, ist definitiv mehr als nur beunruhigend. Denn in dem Türrahmen von Becky entdecken sie Blutspritzer auf 3 unterschiedlichen Höhen und dazu auch noch Fingerabdrücke innerhalb dieser Blutspuren. Es ist nicht gerade viel Blut, so dass es sich dabei theoretisch auch um einen Unfall hätte handeln können, der sich irgendwann zuvor zugetragen hat. Allmählich kommt die Frage auf, ob Becky das Haus überhaupt jemals lebend verlassen hat. Denn noch immer gibt es keinen einzigen Hinweis aus der Bevölkerung. Und genau das bringt uns nochmal zurück zu der Befragung von Nathan, Beckys Bruder. Am besten hört ihr euch einfach mal an, was er so zu der Beziehung zu Becky zu sagen hat.
So, how would you describe your relationship with Becky?
I didn't particularly talk to her, but obviously I don't particularly like her. And obviously what annoys me is the way she speaks to, like, my mum sometimes. Mm-hmm. She'd be kind of, like, rude or whatever. I'm trying to think of an actual specific time.
Wie sich herausstellt, war das Verhältnis zwischen den beiden mehr als nur angespannt. Nathan sagt, dass er Becky nicht besonders gern hat. Und auch nicht mit ihr spricht. Sie würde sich respektlos gegenüber seiner Mutter verhalten, wofür er kein Verständnis hat. Damit ist er auch der Einzige, der die Behauptung in den Raum stellt, Becky und ihre Stiefmutter Annie würden sich nicht gut verstehen. Das ist natürlich noch kein Beweis, dass Nathan irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Eigentlich ja das komplette Gegenteil, denn warum sollte er solche Aussagen treffen, wenn er ganz genau weiß, dass er sich damit, ja, theoretisch verdächtig macht? Oder vielleicht wollte er auch ganz genau das damit bezwecken. Doch bevor es jetzt in der Theorie zu verwirrend wird, kommen wir lieber zu der knallharten Praxis zurück. Die Fingerabdrücke, die man am Türrahmen festgestellt hat, können zweifelsfrei einer bestimmten Person zugeordnet werden. Ja, und das ist niemand Geringeres als Beckys Stiefbruder Nathan. Nun muss man auch an dieser Stelle wieder anmerken, dass Nathan ja selbst in dem Haus gewohnt hat, bis er dann kurzzeitig zu seiner Großmutter gezogen ist. Mittlerweile wohnt er mit seiner Freundin Shauna zusammen. Also theoretisch könnte es sein, dass sich Nathan irgendwann mal verletzt hat, was allerdings voraussetzt, dass es auch sein Blut ist. Doch das Blut war nicht von Nathan, sondern konnte zweifelsfrei Becky zugeordnet werden. 10 Tage, nachdem Becky verschwunden ist, werden Nathan sowie seine Freundin Shauna in ihrem Haus verhaftet. Da noch immer die Hoffnung besteht, dass Becky nur irgendwo festgehalten wird und noch am Leben ist, werden sie vorerst nur wegen Kidnapping und nicht wegen Mordes verhaftet. Die Befragung von Shauna bringen auch weiterhin kein Licht ins Dunkel. Sie verhält sich nach wie vor sehr befremdlich, sodass sie sich zu 1000% sicher sind, dass ihre Geschichte nicht stimmt und sie sehr wohl was mit dem Verschwinden von Becky zu tun hat.
I know you've got something to tell us. I can see it in your face.
I was just making sure there was nothing like a weird significant thing that I hadn't thought of. But I don't know.
Nathan hingegen blockt komplett ab.
Where is she?
I don't know where she is.
Is she safe?
Well, I didn't know where she is, so I'm not meant to know.
Do you know if she's alive?
No.
Have you hurt her?
No, I haven't hurt her.
Auf die Frage, wo sie ist, sagt er, ich weiß nicht, wo sie ist. Auf die Frage, ob es ihr gut geht, ich weiß nicht, wo sie ist. Also woher soll ich wissen, ob es ihr gut geht? Ist sie am Leben? Ich weiß es nicht. Haben Sie sie verletzt? Nein, ich habe sie nicht verletzt. Es fällt auf, dass die Ermittler nun bei weitem mehr Druck auf die Verdächtigen ausüben, während zur selben Zeit ihr Haus durchsucht wird. Was sie dort finden, gleicht einer Müllheide. Es sieht fast so aus, als wären hier absichtlich verschiedene Wege durch das Haus blockiert worden, um eine Suche zu erschweren. Es befinden sich überall irgendwelche Dinge, die hochgestapelt wurden, so dass die Ermittler tatsächlich einen bestimmten Raum fast übersehen haben, da die Tür blockiert wird. Dabei handelt es sich um das Badezimmer im Obergeschoss des Hauses. Ihr findet dazu auch ein Bild auf Instagram oder trueattention.de, auf dem man ein tadellos auf Hochglanz poliertes Badezimmer vorfindet. Was bei den meisten von uns hoffentlich nichts Außergewöhnliches ist, passt in dem Fall von Nathan und Shauna absolut nicht zum Rest des Hauses. Außerdem finden sie Kassenbelege, die beweisen, dass sowohl am Tag von Beckys Verschwinden als auch einen Tag später verschiedene Dinge gekauft wurden. Darunter befinden sich Masken, Handschuhe, eine Schutzbrille, ja, und eine Säge. Wenn das nicht mehr als eindeutig ist, dann weiß ich es auch nicht. Ein wenig erinnert es mich an den Einkauf aus unserem zweiten Fall mit dem Tinder-Date. Aber mal ganz ehrlich, wie kann man denn so bescheuert sein, die Kassenbelege so gründlich aufzubewahren und dann auch noch mit Karte zu bezahlen? Das gesamte Haus sieht so aus, als hätte ein Tornado im Inneren gewütet, aber Hauptsache die Kassenbelege sind ordentlich abgelegt. Auch die Bilder der Überwachungskameras beweisen ihre Shoppingtour. Außerdem sieht man sie zusammen in einem anderen Laden Reinigungsmittel kaufen. Nathan und Shauna sehen sich jetzt nicht mehr nur mit einer Anklage wegen Kidnappings konfrontiert, sondern auch wegen Mordes. In der nahezu makellosen Badewanne finden die Forensiker Blutspuren. Anders als bei den Spuren am Türrahmen handelt es sich dabei nicht nur um ein paar Spritzer. Die Menge am Blut lässt die düstere Vermutung so langsam zur traurigen Gewissheit werden. Jedoch haben sie noch immer keine Leiche gefunden. Sie konfrontieren Nathan mit der Tatsache, dass das Haus durchsucht wurde, geben jedoch nicht preis, was sie gefunden haben. Daraufhin zieht sich Nathan zusammen mit seinem Anwalt zur Beratung zurück. Dann präsentiert er den Ermittlern einen Brief. Sein Geständnis. Bevor die Ermittler den Brief laut vorlesen, fragt Nathan, ob er sich die Finger in die Ohren stecken kann, weil er den Inhalt nicht nochmal hören möchte. Ich habe euch den Brief jetzt mal sinngemäß übersetzt. Ich, Nathan Charles Matthews, bekenne mich schuldig, Rebecca Watts getötet zu haben. Am 19. Februar 2015 bin ich zusammen mit meiner Freundin zu Rebecca nach Hause gefahren. In meinem Auto befand sich eine Tasche, mit Elektroschockern, Handschuhen, Duct Tape und Masken. Ich hatte die Idee entwickelt, sie zu kidnappen und ihr somit einen gewaltigen Schrecken einzujagen, weil sie sich meiner Mutter gegenüber unmöglich verhalten hat und es ihr immer nur einzig und allein um sich selbst ging. Meine Mutter hatte draußen meinen Schlüssel versteckt, mit dem wir ins Haus kamen. Shauna ist dann in den Garten gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Ich ging zurück zum Auto, um die Tasche zu holen und stellte sie vor das Zimmer von Rebecca. Bevor ich an ihrer Tür klopfte, setzte ich die Maske auf. Sie erwiderte mit einem Was oder einem Hallo. Dann sagte ich so etwas wie, kann ich dich mal für eine Minute sprechen? Von diesem Zeitpunkt an kann ich mich nicht mehr an ganz so viel erinnern. Auf jeden Fall kam es dann zu einem kurzen Kampf, wobei mir die Maske vom Gesicht gerutscht ist. Ich bekam Panik, weil sie mein Gesicht gesehen hatte. Und in dieser Panik habe ich sie erwürgt. Ich habe alles zurück in die Tasche gepackt, inklusive Rebecca, und bin dann zum Auto gegangen. Shauna befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Garten. Ich ging zurück und tat so, als ob nichts wäre. Irgendwann kamen dann auch meine Eltern zurück und wir sind dann nach Hause gefahren. Also mal abgesehen von dieser entsetzlichen und sinnfreien Tat, ist die Story, die Nathan da von sich gibt, auch alles andere als glaubwürdig. Zum einen der Punkt, dass Shauna nichts mit dem Verschwinden zu tun hätte. Wie soll sie denn bitte davon nichts mitbekommen haben? Und dann noch der Punkt mit der Maske. Er hat Panik bekommen, weil sie sein Gesicht gesehen hat. Sie wusste doch ganz genau, wer da auf sie losgeht. Oder denkt er tatsächlich, sie hätte nicht seine Stimme erkannt, als er gefragt hat, ob er kurz mit ihr reden kann? Also wenn bei mir zu Hause innerhalb der Wohnung jemand klopfen würde und ich die Stimme absolut nicht zuordnen kann, dann würde ich ja wohl kaum die Tür öffnen. Ganz im Gegenteil, ich würde wahrscheinlich versuchen, alle Schränke umzuschmeißen, um die Tür zu blockieren. Ja, und bei meinem Glück würde mich dann wahrscheinlich einer dieser Schränke treffen. Nathan jedenfalls bleibt bei seiner Aussage und auch Shauna weist jegliche Beteiligung von sich. 12 Tage nach dem Verschwinden von Becky wurde ihre Leiche, oder wenn man das überhaupt noch so nennen kann, zur Identifizierung ins Leichenschauhaus gebracht. Ihr Vater musste nun den schwersten Gang seines Lebens antreten und seine Tochter identifizieren. Nathan hatte gestanden, die Leiche von Becky noch am selben Abend aus dem Auto ins Badezimmer getragen zu haben, wo er sie dann am nächsten Tag zerteilte und in Koffern, Rucksäcken und Kisten im Schuppen deponierte. Außerdem hatte sie tiefe Schnitte und Kratzer im Gesicht, sowie 14 Messerstiche, die ihr nach dem Tod zugefügt wurden. Wahrscheinlich, um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie auch wirklich tot ist. Eine sogenannte Übertötung. Wirklich kaum vorstellbar, welchen Schmerz Beckys Vater ertragen muss, vor allem wenn man bedenkt, dass er den Mörder seiner Tochter mit großgezogen hat. Laut Nathan war es nie seine Absicht, sie zu töten. Er wollte ihr nur Angst machen, was dann total schiefgelaufen ist. Es war ein Unfall, sagt er. Laut der Rechtsprechung in England dürfen die Ermittler Verdächtige für 96 Stunden befragen und diese Zeit nutzen sie auch voll aus. Sie hoffen, dass sie sich in irgendwelche Widersprüche verwickeln, um Shaunas Mittäterschaft zu beweisen und der Familie weitere Antworten zu liefern. Nathan antwortet auf jede weitere Frage nur noch mit einem kein Kommentar. Shauna hingegen besitzt auch allen Ernstes die Frechheit, die Ermittler darauf hinzuweisen, dass sie ihr nichts nachweisen können, denn sie hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Allein schon die Formulierung, ich habe keine Fingerabdrücke hinterlassen, schreit doch geradezu nach einem Hallo, hier, ich bin schuldig. Aber es bleibt dabei. Sie können Shauna keine Verbindung zu dem Mord an Becky nachweisen und so wird nur Nathan wegen Mordes verhaftet. Zumindest können sie es nicht, bis dann 2 Monate später die Daten ihrer Handys die gelöschten Nachrichten ans Tageslicht bringen. Daraus ging ganz eindeutig hervor, dass die beiden Sexfantasien mit jüngeren Frauen haben. Und mit jünger meine ich minderjährig. Sie wollten sie zu Sexsklavinnen machen. Nathan bezieht sich in den Nachrichten sogar auf ganz bestimmte Mädchen, die er beispielsweise bei Facebook entdeckt hat. Er schreibt zum Beispiel, am liebsten würde ich sie ausnocken und mit nach Hause nehmen. Auch bei seinem Stiefvater Darren greifen so langsam alle Räder ineinander. Es hatte so viele Warnhinweise gegeben, die er einfach nicht ernst genug genommen hat. Als Nathan 19 Jahre alt war, fuhr er mit mehreren 12-Jährigen in seinem Auto umher. Als sein Vater das mitbekommen hat und er sagte es ihm fortan, mit diesem Minderjährigen in seinem Auto herumzufahren und sagt, dass es ja schon fast an Pädophilie grenzt. Dann im Jahr 2018, im Alter von 21, kam Nathan mit Shauna zusammen. Seiner Familie sagt er, sie sei 19 Jahre alt, doch keiner kauft ihn das so richtig ab. Darren geht sogar so weit, dass er eine Geburtsurkunde verlangt, bevor sie sein Haus betritt. Shauna zeigt ihm auch eine Geburtsurkunde, allerdings 2 Jahre später. Zu diesem Zeitpunkt war sie dann 16. Als sie sich kennenlernten, war sie demnach 14. Doch noch viel mehr macht es ihm zu schaffen, dass Becky bereits Jahre zuvor in der Gegenwart eines Therapeuten geäußert hat, sie habe Angst vor Nathan. Darren hat nie herausfinden können, wovor genau sie Angst gehabt hat. Was Nathan allerdings ohne jeden Zweifel getan hat, war sie zu mobben. Nathan war nämlich einer der Gründe, warum sie überhaupt so krank geworden ist. Selbst als er 22 und sie 12 Jahre alt war, sagt er zu seiner Schwester, sie sei fett. Und das, obwohl sie nur noch aus Haut und Knochen bestand. Es soll wohl schon angefangen haben, als Darren und Anya zusammengekommen sind. Mit seinen 12 Jahren fühlte er sich von seiner Mutter vernachlässigt, die scheinbar nur noch Augen für die 2-jährige Becky hatte. Hinzu kommt später seine Besessenheit für minderjährige Mädchen, wobei ihm durchaus bewusst ist, dass er mit denen niemals was anfangen kann. Vielleicht hatte er auch diese Gefühle für Rebecca. Und vielleicht verkörperte sie für ihn all die jungen Mädchen, die ihn abgewiesen haben. Auch eine Freundin von Becky meinte mal, dass sie Angst vor ihm hätte, nachdem er zu ihr sagte, wie leicht es für ihn wäre, sie mit einem Hammer zu töten. Es wird auch noch viel über die Beziehung von Nathan und Shauna berichtet, aber ganz ehrlich, ob da jetzt einer mehr oder weniger in der Beziehung das Opfer war, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Kurz zusammengefasst, sie waren zu diesem Zeitpunkt seit 7 Jahren zusammen. Sowohl psychische als auch physische Gewalt spielte in der Beziehung eine große Rolle. Mal gewollt und mal ungewollt. Sie versuchten sich gegenseitig zu dominieren und sich dominieren zu lassen. Und wenn ihr nach meiner bescheidenen Expertise fragt, dann sind es für mich einfach nur 2 sehr, sehr kranke Menschen, die lediglich von einer Sache freigesprochen werden können und diese nennt sich Empathie. Bei amerikanischen True-Crime-Podcasts kommt noch bevor der Fall startet häufig der Hinweis, dass man lediglich berichtet und die Inhalte keine persönliche Meinung widerspiegeln. Davon möchte ich mich hiermit freisprechen, denn ich werde auch weiter meine Meinung mit euch teilen und wenn ich der Meinung bin, dass diese Tat nichts Menschliches an sich hat, dann wird mir wahrscheinlich auch keiner widersprechen. Und um den Hammer der Gerechtigkeit in diesem Fall auch noch weiter walten zu lassen, möchte ich natürlich auch noch erwähnen, dass man die DNA von Shauna an verschiedenen Gegenständen gefunden hat. Unter anderem an dem Ducktape, das dafür genutzt wurde, um Becky den Mund zuzukleben. Die DNA in Verbindung mit den Nachrichten, die man gefunden hat, bedeuten für Shauna Game Over. Und so wird auch bei ihr die Anklage auf Totschlag ausgeweitet. Außerdem erfährt man, dass sie an dem Tag nach Beckys Verschwinden mehrfach ein ganz bestimmtes Lied gehört haben. Dabei handelt es sich um eine Parodie auf den Song How to Build a Snowman aus dem Film Frozen. Der Titel der Parodie? How to Hide a Body. Also sinnbildlich übersetzt, wie man eine Leiche verschwinden lässt. Mit ihnen werden auch noch 4 weitere Personen angeklagt, die die Leichenteile verstecken und dafür eine 5-stellige Summe erhalten sollten. Bei 2 Personen ließ man die Anklage wieder fallen, da sie gedacht hätten, es würde sich um Cannabis handeln und nicht um eine Leiche. Die anderen beiden wurden zu einmal 16 Monaten und einmal 2 Jahren Haft verurteilt. Der Prozess begann im Oktober 2015. Auch der Richter glaubt das Märchen von dem Unfall nicht und geht davon aus, dass Nathan vorsätzlich gehandelt hat. Er wird zu 33 Jahren Haft verurteilt. Zum einen wegen dem Mord an Becky, wegen der geplanten Entführung, wegen der Beseitigung der Leiche sowie wegen dem illegalen Besitz der Elektroschocker. Seine Freundin Shauna wird zu 17 Jahren Haft verurteilt. Die Berufung, die beiden eingelegt haben, wurde sofort wieder abgeschmettert. Darren würde seinen Stiefsohn am liebsten tot sehen. Bedenkt man, dass Nathan sogar noch die Dreistigkeit besessen hat, seinen Eltern gegenüber zu sitzen, kurz nachdem er Becky ermordet hat, kann man seinen Wunsch irgendwie nachvollziehen. Wie hätten sie auch ahnen können, dass sie an der Leiche ihrer Tochter vorbeigelaufen sind, als sie an diesem Tag nach Hause kamen? Wie Müll von Nathan sein Auto geschmissen? Wie hätten sie ahnen können, dass das erste Wort im Leben von Becky der Name des Menschen sein wird, der ihr Leben auf so grausame Art und Weise beendet? Nathan. Und damit verlassen wir England, in der Hoffnung, dass Rebeccas Familie irgendwann zur Ruhe kommen wird und ihre Familie endlich Frieden findet. Einfach nur grausam, was ihnen widerfahren ist, vor allem, weil sie dadurch auch ihren Sohn verloren haben. Doch leider kommt es immer wieder zu Fällen wie diesen. Unzählige Fälle, in denen die Eltern nicht wissen, was mit ihrem Kind passiert ist. Ich erinnere nur mal an einen Fall, der sich fast auf den Tag genau, nur 4 Jahre später in Berlin ereignet hat. Nicht am 19. Februar, sondern am 18. Februar. Allerdings ist der Name der gleiche. Rebecca. Auch in diesem Fall soll es neue Hinweise dank eines USB-Sticks mit sensiblen Daten geben, der vielleicht zur Lösung des Falls führt. Den Angehörigen wäre es auf jeden Fall zu wünschen. Und damit endet die 14. Folge. Den Content der Woche gibt es in der 13. Folge und ich glaube, nach einem solchen Fall sollte man auch mal eine kurze True-Crime-Pause einlegen. Also schaut euch mal was Lustiges an wie Der Prinz von Samunda 2 auf Prime. Der ist lustig. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Habt weiterhin eine schöne Woche und wir hören uns dann in den nächsten Tagen wieder. Bis dann. And I say that you are fake news. 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,